Nun saß er da. Die Gedanken rasten durch seinen Kopf. Ich soll das machen? Ich, nach allem, was passiert ist? Ob das eine gute Idee ist? Aber er schien sich so sicher zu sein, dass ich der Richtige dafür bin. Dass ich das kann. Wenn er an mich glaubt, dann will ich auch an mich glauben. Ich lese aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17 aus der Basisbibel. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann fragte er ein zweites Mal. Dann sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte. Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Meine Gemeinde ermutigt, wenn Fehler machen und Wertschätzung kein Widerspruch sind. Als ich mir Gedanken gemacht habe zu diesem Thema, bin ich um diesen Text nicht vorbeigekommen. Wir befinden uns kurz vor Schluss des Johannesevangeliums. Vieles passiert bis zu dieser Szene. Jesus hat Wunder getan, Wasser zu Wein gemacht, Kranke geheilt, Menschen zum Glauben geführt, Jüngerinnen und Jünger gesammelt, gepredigt, durch Worte wie: Ich bin der gute Hirte und ich bin das Brot des Lebens, deutlich gemacht: Ich bin mehr als nur ein Wanderprediger. Jesus hat für Aufsehen gesorgt. Die einen liebten ihn, die anderen hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten, und das haben sie auch geschafft. Jesus wird gekreuzigt, verurteilt als Gotteslästerer. Doch es bleibt nicht dabei. Jesus bleibt nicht tot. Am dritten Tage wird er durch Gottes Geist auferweckt. Nach und nach gibt er sich immer mehr Menschen zu erkennen. Es wird klar, dieser Jesus von Nazareth, der ist wirklich der Christus, der Auferstandene. Er lebt. Aber dann ist da in dieser Szene ja auch noch Simon Petrus. Er hat weite Teile der Entwicklung von Jesus miterlebt. Er lernt Jesus gleich zu Beginn seiner Wirkungszeit kennen und ist total fasziniert von ihm. So fasziniert, dass er alles stehen und liegen lässt. Seinen Job, seine Familie, seine Unterkunft, um sich mit Jesus auf den Weg zu begeben. Oft ist Petrus der Erste, der Fragen stellt, der auf Unrecht hinweist und Dinge wagt, die sich keiner traut, wie zu Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Er ist auch einer der allerersten, von denen wir ein richtig starkes Jesus-Bekenntnis hören. So lesen wir in Johannes 6: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Als Jesus dann immer wieder ankündigt, dass er sterben muss und auch auf dem Weg seine Jünger ihn verlassen werden, protestiert Petrus mit lauter Stimme: Sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde nicht abstreiten, dich zu kennen. Als es dann soweit ist, dass Jesus verhaftet wird und Petrus angesprochen wird, hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Da ist die Antwort eine ganz andere. Nein, ich kenne ihn nicht und ich gehöre auch nicht zu ihm. Dreimal wiederholt Petrus diese Aussage. Kurze Zeit später wird Petrus mit großer Traurigkeit klar, was da gerade passiert ist. Er hatte versagt. Er hatte sein Wort gebrochen, den verlassen, von dem er so vieles gelernt hatte. Den verleugnet, der ihm bei ihrem ersten Treffen gesagt hatte, dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Und obwohl Petrus nicht zu seinem Wort gestanden hat, erneuert Jesus in unserer heutigen Predigtszene mit einem anderen Bild genau diesen Felsgedanken. Führe meine Lämmer auf die Weide, hüte meine Schafe, führe meine Schafe zur Weide. Petrus soll für die neu entstehende erste christliche Gemeinde jemand sein, auf den sie sich verlassen können. Der sie leitet und vielleicht auch von so manchem verwirrenden Gegend wieder herausführt. Dieser Text im Johannesevangelium spricht viele Ebenen an, über die man sich richtig viele spannende Gedanken machen kann. Heute möchte ich den Blick nur auf einen Punkt lenken, der mir an der Geschichte aufgefallen ist, weshalb ich auch für das Thema heute nicht an ihm vorbeigekommen bin. Und zwar ist da mit Jesus jemand, der an jemand anderen glaubt. Daran glaubt, dass sein Gegenüber etwas kann. Und zwar ist hier mit Jesus jemand, der an jemand anderen glaubt. Daran glaubt, dass sein Gegenüber etwas kann. Jesus traut Petrus hier eine Aufgabe zu, die sogar ziemlich krass ist. Und das, obwohl er genau weiß, dass Petrus in der Vergangenheit nicht immer perfekt gehandelt hat und es vermutlich auch in Zukunft nicht weiter tun wird. Und ich merke, dass genau das etwas in mir anrührt. Jemand glaubt an dich, da kommen in mir ganz persönlich positive Erinnerungen hervor. Und eine dieser Erinnerungen, die möchte ich heute mit euch teilen. In diesem zweiten Predigtteil. Sie ist zwar eine ganz andere Grundsituation als in unserem Predigttext, aber dafür passt sie ziemlich gut zu dem, was Maya euch eben erzählt hat. Wir befinden uns im März 2011. Ich bin 14 Jahre alt und stehe gemeinsam mit meiner BU-Gruppe kurz vor unserem Abschluss. Wir haben einen Text ausgesucht, ein Thema, Lieder, Moderation und auch uns ein kleines Anspiel überlegt. Obwohl ich zu dieser Zeit schon durchaus extrovertiert bin, graut es mir ziemlich vor diesem Gottesdienst. Weil Bühnen und ich haben bis zu diesem Augenblick noch nicht so viel miteinander zu tun. Nicht so schöne Weihnachts-Krippenspiel-Lampenfieber-Erfahrungen kommen in mir hoch. Und auch zu diesem Zeitpunkt haben mir schon ein paar Menschen gespiegelt, Isa, manchmal redest du schneller als andere Leute. Oh Mann, wie soll das was werden? Entweder versteht mich keiner, weil ich kein Wort rauskriege, oder weil ich zu schnell spreche. Mein Jugendpastor bemerkte diese Nervosität und sagte zu mir, hey Isa, wir veranstalten doch jeden Monat einen kleinen Jugendgottesdienst. Wie wär's, wenn du den vor dem BU-Abschluss einfach mal moderierst? Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen. Und das habe ich dann auch gemacht und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und was richtig cool war, mein Jugendpastor kam danach zu mir, nahm mich in den Arm und sagte, hey Isa, das war gut heute. Und so entstand daraus, dass ich in den nächsten 4 Jahren fast jeden Jugendgottesdienst moderiert habe und auch ab und zu im Sonntagsgottesdienst dran war. Ich denke, ich kann mittlerweile ganz gut vor Menschen sprechen. Sei es nun in Predigten, in Moderation oder auch in anderen Dingen. Aber ich glaube, wenn mein Jugendpastor und ich auch ganz ehrlich wären, meine ersten Auftritte, die waren auf jeden Fall ausbaufähig. Ich war oft so nervös, dass ich auf nichts spontan reagieren konnte. Und sowohl meine Handbewegungen als auch meine Sprechgeschwindigkeit war oft so schnell, weil ich gar nicht wusste, wie ich das überhaupt kontrollieren kann. Da arbeite ich auch heute noch dran. Und wahrscheinlich werden mir die Lernpotenziale Zeit meines Lebens auch nicht ausgehen. Und trotzdem haben mein Jugendpastor und andere Menschen mich in den letzten 10 Jahren immer wieder auf Bühnen gelassen. Obwohl sie wussten, genau wussten, dass man manches nicht verstehen wird. Und ich vielleicht aus Nervosität auch irgendwas vergesse oder verhasple. Vielleicht haben sie das gemacht, weil sie gesehen haben, wie viel Spaß mir das macht. Vielleicht aber auch, weil sie gedacht haben, da geht was. Da könnte bei Isa was draus werden. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, diese Moderationserfahrungen haben mein Leben richtig krass positiv beeinflusst und sind ein wesentlicher Grund dafür, warum ich heute hier stehe und Pastorin bin. Und ich wünsche mir so sehr, dass das etwas ist, das unser Gemeindeherz immer wieder bewegen darf. Und zwar, dass wir aneinander glauben und einander etwas zutrauen. Und das auch durch alle Generationen hindurch. Und dass wir also junge Menschen und ein kleines bisschen weniger junge Menschen immer wieder darin ermutigen, Dinge auszuprobieren und Neues zu wagen, anders zu denken und Gewohntes vielleicht auch zu durchbrechen. Und dass Dinge auch unperfekt und auch ein bisschen unfertig bleiben dürfen, dass Lernpotenziale auch verweilen dürfen. Und lasst uns auch darin bestärken, sich Zeit mit diesen Entdeckungsexperimenten zu machen. Denn manche Ideen klappen vielleicht schon von Beginn an richtig gut und es sieht so aus, als ob man nie was anderes gemacht hätte. Und in andere Ideen wächst man vielleicht auch erst hinein. Und andere Ideen, die dürfen vielleicht auch einfach einmalige Ideen bleiben. Aber wie kann das denn jetzt konkret im Gemeindealltag aussehen, einander etwas zuzutrauen und aneinander zu glauben? Wir haben eben schon was von Maya gehört. Und sie hat schon angesprochen, dass Feedback ein wichtiger Punkt war. Und ich glaube, das braucht es auch. Mut für Gespräche und Mut für Kommunikation. Ich glaube, ganz vieles davon passiert schon bei uns. Das haben wir auch gerade von Maya gehört. Aber ich nenne trotzdem mal noch so 3 Beispiele. Vielleicht können wir uns ein kleines Vorbild an Jesus nehmen, der Petrus in unserem Text spiegelt, hey, ich sehe dich in dieser Aufgabe. Vielleicht kann man das dann im Zwischengespräch noch etwas konkreter und vielleicht auch ein bisschen vorsichtig Fragen da formulieren, als Jesus das hier tut. Aber ich finde die Grundidee richtig cool, miteinander im Gespräch zu sein und zu spiegeln, ich nehme da was bei dir wahr, vielleicht wäre das ja was für dich. Ob und wenn ja, was der oder die Angesprochene dann daraus macht, das ist ja dann ganz noch ihm oder ihr überlassen. Wenn du jetzt den Eindruck hast, jemanden einfach so für irgendeine Aufgabe vorschlagen, das kommt mir ein bisschen komisch vor, dann wäre es ja vielleicht eine Idee, jemanden, bei dem du das Gefühl hast, das könnte passen, mal mit in deine Aufgabe mit reinzunehmen. Also zu fragen, hey, hast du Lust, mich bei dieser Orga-Aufgabe zu unterstützen oder mir bei dieser Gruppendurchführung zu helfen? Oder vielleicht kann man jemandem, der schon etwas gemacht oder gesagt hat, das einen selbst berührt und gefreut hat, auch das zurückmelden, wie, hey, dieser Gedanke heute in der Moderation, der war voll gut für mich. Oder so wie du die Gruppe geleitet hast, das hat mir richtig gut getan. Danke dafür. Solche Rückmeldungen können wie bei Maya und mir zum Beispiel ganz am Anfang richtig wichtig sein, um weitere mutige Schritte zu tun. Aber können auch gerade für jemanden, der etwas schon total oft gemacht hat, richtig wertvoll sein. Denn gerade da schleicht sich manchmal so eine Art von Selbstverständlichkeit ein, wo es manchmal richtig gut tut, wenn man hört, hey, ich nehme dich immer noch wahr. Ich nehme wahr, dass du hier wirklich Zeit investierst und ich wertschätze, dass du das machst. In den letzten Minuten habe ich versucht, Wertschätzung und Ermutigung sehr groß zu machen. Jetzt ließe sich natürlich die Frage stellen, gilt es nicht sowohl im Text als auch in der Überschrift von heute, auch ums Fehlermachen? Ist das dann nicht ein bisschen arg rosarot, was ich hier erzähle? Das ist eine berechtigte Frage. Und doch glaube ich, dass meine Wertschätzung für Wertschätzung und Ermutigung von eben Fehlermachen nicht ausschließt. Und daher möchte ich den dritten und letzten Teil dieser Predigt mit dem folgenden Satz überschreiben. Wertschätzung ist nicht die Abwesenheit von Kritik. Wertschätzung ist nicht die Abwesenheit von Kritik. Was meine ich damit? Im Bereich der Unternehmensführung gibt es den Begriff der sogenannten Fehlerkultur. Dabei geht es darum, eine Kultur zu etablieren, in der Fehler angstfrei angesprochen werden können und Fehler als eine Möglichkeit angesehen werden, um gemeinsam als Team und als Unternehmen zu wachsen. In einer positiven Fehlerkultur versucht man also, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Sich auf Augenhöhe begegnen, auch bei gemachten Fehlern und Kritik. Das ist, glaube ich, etwas, das wir ziemlich gut in unser christliches Menschen- und Weltbild integrieren können. Vor 2 Wochen habe ich im Blick auf einander Kritik mitteilen, die folgenden Sätze formuliert. Lasst uns in solchen Situationen auf uns und unser Herz aufpassen. Wollen wir den anderen unterstützen oder geht es vielleicht auch ein bisschen mehr darum, selbst größer oder weiser zu erscheinen? Ich habe da nicht mehr dazu gesagt, wie man so Sätzen oder so einer Frage eigentlich nachspüren kann. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Antwortmöglichkeiten, aber ich möchte mich für heute noch auf 2 beschränken. Das erste: Ich traue dem anderen trotz meiner anderen Meinung und Wahrnehmung zu, dass er tut, was er tut, weil er Jesus lieb hat. Nach fast jedem Gottesdienst trifft sich das Team, das den Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt hat, oben auf der Empore, um den Gottesdienst zu reflektieren. Wir sprechen darüber, was fanden wir gelungen und auch über das, was uns anders aufgefallen ist, wo wir vielleicht sagen, hey, das können wir noch verbessern. Und manchmal passiert es, dass jemand sagt, das hat mich überrascht oder auch irritiert und das würde ich, glaube ich, anders machen. Und jemand anderes sagt, genau das fand ich gut oder das habe ich mit Absicht gemacht oder ich habe gemerkt, das habe ich gemacht, weil es zu mir und meinem Glaubensausdruck passt. Und dann entsteht oft ein Gespräch miteinander, wo man sich austauscht, hat diese unterschiedliche Wahrnehmung jetzt etwas mit unseren verschiedenen Prägungen und Erfahrungen zu tun und darf das auch nebeneinander stehen bleiben? Oder ist es vielleicht zum Beispiel im Blick auf Gästefreundlichkeit hilfreicher, wenn wir schauen, wo können wir da einen gemeinsamen Weg finden? Mit diesem Miteinander ins Gespräch kommen und wird zumindest ein bisschen vermieden, zuallererst die These aufzustellen, in unserer Gemeinde, in unserem Glauben geht nur dieser Ausdruck oder ist nur diese Form möglich. Mit unseren verschiedenen Lebenswegen kommen wir zu verschiedenen Formen mit Jesus. Und dabei kann es passieren, dass wir über manches reflektieren und feststellen, stimmt, hier kann und muss vielleicht auch noch was verändert werden, weil es vielleicht nicht gepasst hat oder nicht so gut passt. Und bei anderen ist vielleicht das Ergebnis, ich würde das anders machen, aber das ist okay, dass das zu dir und deinem Glaubensausdruck passt. Noch ein 2. Gedanke, der vielleicht helfen kann, Kritik auf Augenhöhe zu formulieren. Und zwar sich der auch immer wieder herausfordernden These bewusst zu werden: Ich und mein Gegenüber sind beide abhängig von Jesu Liebe und Vergebung. Ich und mein Gegenüber sind beide abhängig von Jesu Liebe und Vergebung. Ob wir so starke und laute Leitertypen sind wie Petrus oder ob wir lieber im stilleren Hintergrund agieren. Wir alle machen Fehler und wir alle brauchen Jesus. Jeder von uns hat Momente und Seiten an sich, wo es nicht darum geht, den anderen groß zu machen, sondern uns selbst. Wo wir neidisch sind, uns mit anderen vergleichen, wo wir nicht die volle Wahrheit sagen und wo es vielleicht auch primär unterbewusst darum geht, das beste Ergebnis für uns rauszuholen. Das gehört zu uns als Menschen, die wir in dieser Welt leben, dazu. Und trotzdem liebt Jesus uns alle. Und zwar so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit Neid und Schuld und Lüge niemals das letzte Wort behalten werden. Dieser Gedanke, dass wir alle Jesu Liebe und Vergebung brauchen, der kann manchmal erleichternd und manchmal auch etwas unsanft erdend sein. Gerade in dieser Spannung eröffnet er aber die Möglichkeit, vielleicht formulieren zu können: Hier war meine Wahrnehmung und meine Kritik wichtig und angebracht, um vielleicht auch blinde Flecken aufzudecken. An anderer Stelle wird mir aber auch die Rückmeldung anderer helfen, um selbst wachsen zu können. Liebe Gemeinde, für mich ist Wertschätzung und Fehlerkultur ein echtes Herzensanliegen, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass in einer Kultur, in der beides Raum findet, das Selbstbewusstsein und überhaupt das Leben von Menschen echt positiv beeinflusst werden kann oder das sehr krass beeinflussen kann. Ich wünsche mir daher voll, dass sich immer tiefer in uns einnistet, dass es an uns selbst und an anderen so viel Grund für Wertschätzung gibt. Und dass es sich lohnt, einander etwas zuzutrauen und aneinander zu glauben. Denn auch wenn Fehler passieren und manche Ideen nicht so gut gelaufen sind, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind alle Menschen, die immer weiter lernen und sich immer wieder von der Vergebung Jesu und seiner Liebe ganz fest in den Arm nehmen lassen dürfen. Ich bin mir sicher, sein Geist steigt uns richtig gerne aus mit Mut, mit Barmherzigkeit für uns und für andere und mit neuen Ideen und Gaben. Lasst uns das miteinander feiern. Amen.